Die heutige Folge wird präsentiert von Suunto, bekannt für hochwertige Tauchcomputer und zuverlässige Präzisionsgeräte für dein Unterwasserabenteuer.
Hallo und herzlich willkommen im Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, nach einer sehr, sehr langen Zeit mal wieder Nick Linder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn vielleicht schon, er ist Apnoe-Tauchlehrer und er war schon zweimal hier bei uns im Podcast. Das muss aber schon, Nick, hilf mir, bestimmt ein Jahr her sein, oder?
Ja, also ich glaube, so ein Jahr kommt tatsächlich hin. Ja, also freut mich trotzdem, dass du mich wieder einlädst, Caro. Und ja, hallo an dich und an den Rest.
Ich freue mich erstmal wirklich riesig, dass du mit dabei bist und dass wir heute über ein ganz bestimmtes, ein besonderes Thema sprechen. Und zwar haben der Nick und ich uns natürlich im Vorfeld so ein bisschen unterhalten und dann kam das Thema Sea-Tracking auf. Und ich als Bloody Beginner habe natürlich auch mal wieder von nichts gehört und hatte mal wieder keine Ahnung. Und da dachte ich mir, das ist doch ein super Thema, Nick. Darüber müssen wir unbedingt einen Podcast drehen. Und deswegen sitzen wir heute und sprechen ein bisschen über Sea-Tracking. Und jetzt natürlich erstmal für unsere Zuhörer, die das vielleicht auch noch nicht kennen, Nick, was ist das überhaupt und was macht man da?
Ja, also Sea-Tracking ist letztlich so die Art des Reisens an Land und im Wasser. Ja, das heißt, beim Sea-Tracking hat man einen wasserdichten Rucksack und da ist letztlich alles drin, was ich für eine gewisse Zeit in der Natur brauche. Also ich habe da mein Kochzeugs drin, ich habe da meine Klamotten drin, ich habe Essen, Trinken drin. Ich habe auch mein Tauchzeug drin, meistens so Apnoe-Tauchzeug. Das heißt, ich habe einen Anzug, Flossen, Maske, Schnorchel. Und sobald ich dann mit meiner Tasche ans Wasser komme, hole ich mein Tauchzeug raus, packe meine Klamotten, die ich jetzt anhatte, rein und schnorchel dann eigentlich los. Kern des Ganzen ist diese wasserdichte Tasche. Das heißt, da ist ein Ventil dran, die kann ich aufblasen. Die funktioniert dann quasi als Behälter, aber auch als Surface-Marker. Das heißt, falls jetzt irgendwo ein Boot käme oder sowas, dass man das sieht, ist noch eine Fahne drauf. Und dann habe ich noch eine flexible Leash und da ziehe ich diese Tasche hinter mir her. Und dann tue ich quasi so diese Küstenlinie entlang, schnorcheln, freediven, flowdiven gibt es da noch. Und habe dadurch halt schon ja, so eine Kombination aus so einem, aus einem 360-Grad-Erlebnis, wo du einfach siehst, hey, wie setzt sich so diese Küstenlinie unter Wasser fort. Ja, das heißt, du siehst immer so ein bisschen aus der Froschperspektive, siehst über Wasser, unter Wasser. Hast natürlich auch, also dieses Thema Reduktion, das wir ja beim Apnoe-Tauchen sowieso haben, wird da nochmal auf eine Spitze getrieben, weil du halt wirklich nur das Allernötigste mitnehmen kannst. Und so bereichst du dann eigentlich eine Umgebung, die du weder so mit dem Boot noch von Land aus sehen kannst und das ist tatsächlich also unglaublich faszinierend, unglaublich schön und ein Gefühl von Freiheit, was sich sehr, sehr schnell einstellt, ja.
Ich finde es so spannend. Das bedeutet, ich bin eigentlich, kann man wie sagen, am Wandern, ja, und komme dann ans Wasser und dann setze ich meinen Track fort, sozusagen, aber halt unter Wasser und gehe dann vielleicht auf eine Insel, die man normalerweise sonst eben nicht so gut oder so schnell bereisen könnte und ziehe aber über Wasser meinen Rucksack hinter mir her, richtig? Habe ich das richtig
Ja,
verstanden?
genau.
Okay.
Ja, genau. Und dieser Rucksack ist mit so einer flexiblen Leash, also ich glaube, das hat 8 Meter, hat diese Leash und die ist quasi so aus Gummi. Und das Spannende ist, die hast du quasi am Bein befestigt und hast aber nicht so sehr das Gefühl, dass du jetzt da irgendwie 12 Kilo hinten dran hängen hast, sondern das verteilt sich. Also du musst manchmal dich umdrehen und schauen, ist die Tasche überhaupt noch da? Ja. Und wenn du jetzt abtauchst, zum Beispiel, dann bremst dich diese Leash so im Bereich 15 Meter so langsam ab. Ja. Das heißt, dann merkst du, okay, jetzt bin ich so am Ende dieser Leash angekommen. Und ja, und das reicht aber auch völlig aus. Also man ist da viel so im 0 bis 10 Meter Bereich unterwegs, ja.
Erzähl mal, wie kommt man auf sowas? Wer hat sowas erfunden? Wie ist das
Ja.
entstanden? Weil man muss ja schon ein bisschen verrückt sein, um sowas zu machen, was ich ja gut finde.
Ja, also ich bin nicht der Erfinder des Ganzen, das muss man sagen. Ich habe das aber mal, ich hatte früher einen Tauchladen in Freiburg, Tauchcenter Freiburg. Und da habe ich morgens Spiegel Online angeschaut und dann war ein Bericht über dieses Sea-Tracking drin. Und dann bin ich, habe ich alle zusammengerufen. Das Tauchcenter ist ein recht großer Laden. Kamen alle zusammen und ich habe gesagt, guck mal, was der Bernhard hieß er, ja, was der Bernhard hier gemacht hat. Ja, der hat hier, der bereist so mit dieser Tasche und. Und dann habe ich schon gemerkt, dass diese Faszination, die mich begeistert hat, jetzt zum Beispiel in meinem Tauchsender, wo ja eigentlich alle Wassersport begeistert waren, alle irgendwie Tauchlehrer, alle in dieser Branche da unterwegs sind. Und so richtig geil fand es aber keiner. Ja? Das heißt, die einen haben gesagt, so, ja, nee, da musst du ja draußen aufs Klo gehen. Und hey, der andere hat gesagt, aber wenn du ein Kanu hättest, dann könntest du noch einen Kasten Bier mitnehmen und so. Und da habe ich gesagt, darum geht es doch gar nicht. Ja? Aber es hat wirklich nicht so viel auf Anhieb diese Begeisterung geteilt. Und ich aber fand es richtig cool und war völlig Feuer und Flamme und habe versucht, mit diesen Jungs von Atom, so hießen die, in Kontakt zu kommen. Und der Erfinder ist der Bernhard Wache. Und der ist einerseits mittlerweile Künstler, andererseits ja, hat er quasi diesen Sport irgendwo erfunden, der sich halt so auch vom Open Water Swimming doch nochmal unterscheidet. Und dann irgendwann habe ich die dann in München heimgesucht und habe gesagt, ich will da unbedingt mitmachen. Und das war auch ganz gut, weil die nicht so viel, die haben zwar viel auch so aus dem Freediving übernommen, aber hatten niemand, der ihnen jetzt erklärt, wie das Freediving funktioniert. Und ja, und glaube 2014 oder sowas war das, habe ich die kennengelernt. Und seitdem mache ich mit dem Bernhard Trails jetzt wieder im Ende September. Also wir schauen, dass wir, auch wenn wir beide recht busy sind, einmal im Jahr so ein Trail miteinander anbieten. Und ja, und der hat es erfunden. Der hat angefangen mit so ein paar Ortliebtaschen zusammenzukleben. Dann hat er mit einer Firma zusammengearbeitet, die unter seinen Skizzen quasi dann diese Taschen gebaut haben. Und am Anfang waren die Taschen recht teuer. Haben die um die 1000 Euro gekostet. Dann hat es erwartungsgemäß nicht so eingeschlagen, weil die Leute einfach gesagt haben, 1000 Euro für eine Tasche, die schwimmt, ist mir jetzt ein bisschen viel. Mittlerweile gibt es die Taschen aber für rund um 200 Euro. Und ja, und jetzt läuft das Ganze so ein bisschen an. Ja. Aber man muss auch sagen, so die ganz große, der ganz große Hype ist es eigentlich nie geworden, was aber auch nicht schlimm ist.
Aber ich finde es natürlich auch super spannend, weil das ist ja was, da musst du ja wirklich, also ich sag mal so, das ist andersrum. Das ist ja richtig für Outdoor-Adventure, ne? Also das ist ja richtig für Leute, die dann sagen, geil, ich möchte ein paar Tage vielleicht sogar auch in der Natur verbringen. Ich habe kein Problem damit, draußen aufs Klo zu gehen. Ich habe kein Problem damit, draußen zu schlafen. Apropos Schlafen, wo schläft man denn? Also vielleicht magst du mal so einen typischen Sea-Tracking-Trip von A bis Z erklären. Wie fängt man an? Wo pennt man? Wie wacht man auf? Wo isst man was? Hat man was dabei? Sammelt man sich was? Keine Ahnung.
Ja, also morgens fangen wir an, irgendwie eine Wildsau zu schnappen und zu fressen. Ja, nein, man hat tatsächlich, also der Bernhard hat früh so diesen Begriff, ich glaube, den hat er, den diesen Begriff Leave No Trace hat er nicht erfunden, ist wahrscheinlich eben im Natursport gang und gäbe, ja, dass man einfach sagt, okay, man geht irgendwo hin, man hinterlässt keine Spuren, man sollte eigentlich gar nicht merken, dass jemand da war. Insofern machen wir, also Bernhard und ich, es gibt sicherlich Leute, die das anders machen, aber auch kein Spearfishing. Ich meine, ich bin ohnehin Vegetarier, ja, also insofern macht es auch für mich keinen Sinn. Man nimmt letztlich viel, also Essen mit, was ein relativ kleines Packmaß hat. Also Packmaß ist immer ein ganz großes Thema. Ja, das heißt, als ich das erste Mal mit denen auf Trail war und ich habe eigentlich meine gute Outdoor Schlafsäcke und so weiter aus den 90ern mitgebracht, da haben die mich erstmal ausgelacht, haben es aussortiert und haben mir dann nachher so winzig kleine Sachen gegeben, die aber alle super gut waren. Ja. Nicht unbedingt so richtig Ultralight, da gibt es ja auch so eine Bewegung, weil Ultralight manchmal nicht ganz so robust ist. Also wir brauchen so eine Kombination aus zweckmäßigem Equipment, das robust ist, aber ein sehr kleines Packmaß hat. Und genauso ist es auch mit dem Essen. Wir haben meistens Sachen dabei, die eben ein kleines Packmaß, aber viel Kalorien haben. Manchmal nehmen wir auch einfach so Outdoor Nahrung mit, die man mit heißem Wasser aufgießt. Ja, das machen wir, tun wir meistens, wenn wir mit Leuten unterwegs sind, dass wir sagen, komm, dann weiß jeder, dass er genug Kalorien zu sich genommen hat. Aber nicht immer, weil manchmal hast du auch Bock auf was anderes. Ne? Und dann ist auch ein Teil des Erlebnisses, dass du dann abends alles schön zusammenschnippelst. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so auf Trail gehen, dann fängt man meistens morgens an. Ich mache dann so eine halbe Stunde Atem-Yoga. Weil das Schöne ist halt auch, dass wir an so unglaublichen Plätzen meistens komplett alleine sind, ja, wo dann eine kleine Bucht hast, da ist nichts, ja. Wir machen das gerne in Kroatien. Und ja, und dann wirst du morgens meistens recht früh wach, weil die Sonne dann auf dich strahlt, weil du hast tatsächlich kein Zelt dabei. Ja, also du schläfst auf deiner Matte. Wir haben manchmal noch ein, ja, also Biwak-Überzieher über den Schlafsack, dass falls es regnet oder falls es taut, damit du nicht nass wirst. Wir haben noch so ein Tarp dabei, das kannst du abspannen, also so eine Art Folie, die spannst du ab gegen Sonne und gegen Regen. Der Grund, warum man kein Zelt hat, ist einerseits ja die Menge des Packmaß, ja, dass du weniger Zeugs dabei hast und zum anderen auch, dass jetzt Wildcampen gar nicht so gerne gesehen wird überall. Ne? Und das heißt, du darfst eigentlich nirgends, fast nirgends, außer glaube ich in Skandinavien, da gibt es so dieses Jedermannsrecht, aber sonst kannst du jetzt nicht irgendwo dein Zelt in der Natur aufbauen. Was du aber machen darfst und was oftmals geduldet ist, ist bivakieren. Ja? Da kannst du auch sagen, so, hey, ich wollte eigentlich irgendwohin, aber ich habe es nicht geschafft, deswegen hatte ich jetzt hier Notfall-Biwak. Und das kannst du natürlich nicht haben, wenn du irgendwie ein Zelt aufbaust und irgendwie deine
Und
Campingstühle
Gaskocher mit dabei hast, genau.
auspackst. Also du wachst morgens auf, hast im Idealfall wunderbar geschlafen, weil du so unter dem Sternenhimmel eingeschlafen bist. Wachst morgens auf, machst dein Atem-Yoga, dann machst du dein Frühstück, dann beginnst bald auch, dass du wieder zusammenpackst, alles wieder in die Tasche rein, was du so über die ganze Bucht vielleicht in der Nacht verteilt hast. Und dann schwimmst du los. Und ich finde gerade so dieses Losschwimmen ganz spannend, weil am Anfang bespricht man auch so ein bisschen diese Tour. Also man schaut, wo wollen wir hin, was ist so das Ziel des Tages. Man überprüft natürlich auch, klar, wie sieht es aus mit dem Wetter, wie sieht es aus mit dem Wind, haben wir auflandigen, ablandigen Wind, müssen wir vielleicht die Seite der Insel wechseln, weil jetzt ein ungünstiger Wind kommt oder so. Das heißt, es kann sein, dass man dann doch wieder über Land geht. Wir versuchen immer viel im Wasser zu machen, weil das einfach alles viel entspannter ist, weil du das Gewicht der Tasche nicht so schwer fällt dort. Dann gehst du los und dann merkst du eigentlich relativ schnell, am Anfang gehen eigentlich alle immer relativ zügig los, ja, weil sie einfach sagen so, okay, wir haben unseren Startpunkt, wir haben unseren Endpunkt, das Ziel ist der Endpunkt, wir gehen los, ja. Und aber nach so einer Stunde merkst du, hey, wenn ich jetzt weiterhin so Gas gebe, ja, dann bin ich da irgendwie um 12 an meinem Endpunkt und was mache ich dann den ganzen Tag? Ich habe ja nichts dabei, ja, ich habe nichts zum Ablenken dabei, ja, also viele Dinge, die du sonst eigentlich im Alltag irgendwie immer denkst, du brauchst die jetzt unbedingt, die hast du dort halt nicht. Ja? Und du merkst aber auch gleichzeitig, sobald du dann mal diesen Gang rausnimmst, wie schnell sich eigentlich so dieses Gefühl von Freiheit einstellt, wo du merkst, so, okay, jetzt kann ich es ein bisschen langsam angehen, jetzt kann ich mal ein bisschen runtertauchen, mir Sachen anschauen, mich vielleicht einfach auch mal so ein bisschen treiben lassen, mal rausgehen, eine kleine Pause machen oder mir irgendwas angucken. Und ja, das ist toll. Also es stellt sich sehr schnell so ein Gefühl von Freiheit ein. Dann kommst du irgendwann an und dann schaut man, wo man ein Lager aufbaut. Je nachdem baut man eben noch so ein Tarp auf, wenn man jetzt vielleicht erwartet, dass es unter Umständen regnen könnte oder wenn die Sonne zu stark scheint. Und dann, ja, dann fängst du langsam an zu kochen und irgendwann gehst du relativ früh mit der Sonne auch wieder ins Bett und dann geht es eben so weiter, ja.
Und das geht dann über mehrere Tage oder 2 Tage nur oder einen Tag und am nächsten Tag wieder zurück oder wie ist es?
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich biete da auch unterschiedliche Touren an. Also toll ist es, wenn du so 3 Übernachtungen hast. 3, 4 ist auch gut. Und dann wird es auch langsam, je nach Region, ein bisschen eng manchmal mit dem Wasser, weil gerade so Wasser ist so ein Thema. Du brauchst da ja mindestens 2 Liter am Tag für Zähneputzen, für Trinken, für Kochen. Also auch da bist du recht sparsam, aber ein bisschen was brauchst du. Und manchmal gibt es eben keine Zisterne oder irgendwelche Wasserstellen, wo du das Wasser, das Süßwasser, das dort entsteht, zum Beispiel mit irgendwelchen Tabletten trinkbar machen kannst. Und dann wird's mit der Menge an Wasser, die du dabei hast, dann irgendwann auch ein bisschen eng. Ja, wir hatten zwar auch schon mal so Touren gemacht, da waren wir länger unterwegs, da hat man noch so eine Seewasseraufbereitungspumpe mit dabei, aber auch das ist super mühsam. Also meistens begrenzt das so das Ganze, ja. Und mit 4 Tagen bist du eigentlich ganz, ganz gut dabei. Kannst aber auch nur 2 oder 3 machen, das ist eigentlich jedem selber überlassen. Und genau. Aber es ist auch so, dass da viele natürlich, die jetzt vielleicht nicht so outdoor begeistert sind oder vielleicht auch noch gar nicht so, keine Ahnung, so viel in der Natur draußen sind, dass denen das auch am Anfang ein bisschen too much ist, dass die sich auch gar nicht anmelden, weil sie sagen so, das klingt ja alles gut und schön, aber ich muss da draußen aufs Klo gehen, was ist, wenn irgendwas ist, ja. Und dann hatte ich, glaube ich, vor 3 Jahren hatte ich mal so einen Anruf von so einem Sportbegeisterten, der einen Artikel davon in der Tauchen gesehen hat und dann gesagt hat, Nick, wir wollen da mitmachen, unser Tauchverein, ja. Es waren alles so ein bisschen ältere Semester, so über 60, alles Rentner. Und die haben gesagt, das wollen wir machen, aber so draußen übernachten und das wollen wir am Bodensee mal machen, das ist nicht so nah, den kennen wir. Kam alles so aus der Stuttgarter Gegend. Und dann wollten die lieber ins Schwäbische Meer. Und dann hat er gesagt, aber so draußen übernachten oder auf dem Campingplatz, das wollen wir nicht, sondern schön ins Hotel oder in die Pension, abends schön essen gehen. Dann habe ich gesagt, ja, können wir auch machen. Und seitdem machen wir das einmal im Jahr. Und das kommt auch super gut an. Also ich habe dann auch gemerkt, ich muss jetzt auch nicht immer nur draußen im Wald übernachten, ne, sondern so abends auch gemütlich noch was essen und dann ins Hotel gehen, den ganzen Tag dann irgendwie schwimmen, schnorcheln, ist eigentlich auch schön, ja. Und ich habe das gemacht, mache das gerne am Bodensee. Ich habe das auch auf der Müritzsee schon mal zusammen mit einem Hausboot gemacht, wo wir quasi immer mit einem Hausboot weitergefahren sind, wieder einen Tag geschnorchelt, dann wieder mit einem Hausboot weiter. Oder am Stechlinsee haben wir das schon gemacht, ne, so Brandenburger Seenplatte. Und da unterscheiden sich so ein bisschen der Bernhard und ich. Ja. Bernhard, der Erfinder vom Sea-Tracking, der mag kein kaltes Wasser und findet es auch wichtig, dass man wirklich sehr viel Sicht hat. Deswegen, wenn ich mit dem Bernhard unterwegs bin, dann machen wir das meistens so. Ja, Italien haben wir es ein paar Mal gemacht, meistens aber in Kroatien. Aber ich denke halt einfach so, diese Idee, leave no trace, und dann musst du aber immer irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hinfliegen, um dann dort irgendwas zu machen, fand ich nicht so gut. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das Abenteuer muss manchmal auch vor der Haustür beginnen. Das heißt, es gibt so Möglichkeiten, da mal reinzuschnuppern und mal zu schauen, wie ist es, wenn ich mal so einen Tag draußen bin. Und dann fällt es einem leichter, auch mal zu sagen, jo, und jetzt gehe ich mal mit nach Kroatien. Ja.
Ich finde es voll schön, dass es dann eben auch, ich sag mal, für jede Personengruppe, Altersgruppe oder wie auch immer, dann auch so verschiedene Möglichkeiten gibt, um sowas eben mal auszuprobieren, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit den, ich sag mal, mit den Senioren,
Ja, ja.
wie du so schön formuliert hast, die dann gesagt haben, so, oh ja, wir finden das super, wir wollen das ausprobieren, aber wir würden dann schon gerne irgendwie im Hotel schlafen oder wie auch immer. Dass du dann auch sagst, so, ah ja, können wir auch gerne machen. Also, warum nicht, ne? Also,
Ja.
wieso nur schwarz und weiß? Wieso jetzt nur Hardcore Outdoor 4 Tage lang, keine Ahnung, auf dem Boden schlafen? Es geht auch anders. Also, von dem her finde ich das richtig, richtig cool. Wir haben jetzt schon so ein paar Ausrüstungstools genannt, die man dabei haben muss. Unter anderem eben so ein sehr kleiner Schlafsack. Was gehört denn noch dazu? Also was muss man unbedingt mit dabei haben?
Oh, was war das? Ah, das ist der Werbeblock. Jetzt gibt es einen kurzen Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner Suunto. Mit dem Suunto Nautic S bekommst du einen modernen Tauchcomputer, der dich unter Wasser mit allen wichtigen Daten versorgt. Von Tauchtiefe über Tauchzeit bis hin zur sicheren Dekoberechnung und optionalen Luftintegration. Er ist robust, leicht zu bedienen und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Taucher geeignet. Und das Allerbeste, er sieht aus wie eine Smartwatch. Wenn du also tauchst oder es vielleicht gerade planst, dann schau dir doch auf jeden Fall mal den Suunto Nautic S an. Den Link findest du wie immer in unserer Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, also genau, fangen wir mal mit dem Schlafen an. Da ist ein Schlafsack wichtig, die Matte natürlich, die ist auch, also da bin ich auch zuerst mit meiner 10 € Isomatte aus dem Supermarkt gekommen. Da habe ich auch gemerkt, da schläfst du dann nicht gut und dann macht das Ganze auch nicht viel Spaß. Jetzt habe ich so eine richtig gute von Expert, die kriegst du klein zusammen, aber da hast du auch eine tolle Schlafqualität. Also das macht ganz viel aus, finde ich. Der Schlafsack muss auch für die jeweilige Temperatur passen, sollte nicht zu warm sein, weil wenn du da im Schwitzen bist, das finde ich nicht gut. Aber auf der anderen Seite willst du auch nicht frieren. Ich finde immer so eine, genau, ich habe dann meistens noch so eine Mütze dabei, weil du kannst zwar den Schlafsack auch echt richtig zumachen, aber dann hast du das Gefühl, du erstickst, ja. Also lieber den Kopf ein bisschen freilassen und wenn du dann am Kopf frierst, dann irgendwie noch eine Mütze aufhaben, dann einen Biwak-Überzieher, die sind nicht so teuer, die sind gut, gerade auch, weil es über die Nacht dann taut, ja, dann wird der Schlafsack nass und oder auch wenn es regnet, ja, dann ist das nicht schön, wenn es dann nass ist. Also so ein Biwak-Überzieher ist dann noch ganz gut. Dann das Tarp, wo du eben drüber packst, damit, falls es regnet oder ja, dass du nicht nass wirst. Das ist so fürs Schlafen letztlich ganz wichtig. Klamotten habe ich meistens auch so relativ leichte Sachen dabei. Es gibt zum Beispiel so Merino-Zeugs, gerade wenn es ein bisschen kühler ist. Das wärmt auch noch, wenn es ein bisschen feucht geworden ist. Das stinkt nicht so schnell. Das ist ganz gut. Genau, und dann hast du ja zum Beispiel auch die Schuhe. Da hängt es wieder ein bisschen davon ab, wie du so ein bisschen deine Tour gewichtest. Also wenn du jetzt zum Beispiel viel im Wasser bist und wenig an Land, dann hast du natürlich nicht so klobige Stiefel dabei, weil die würden auch wieder zu viel Platz wegnehmen. Du hast meistens so Trailrunning-Schuhe. Genau, wenn du jetzt aber sagst, so, ich bin eigentlich, weil letztlich ist dieses Equipment natürlich auch ein Möglichmacher, in dem jeder auch ein bisschen selber kreativ werden kann. Also wir können damit ja auch zum Beispiel an diesen einen Bergsee wandern, ja, den du eben mit dem Auto nicht erreichst, nicht mit dem Lift erreichst, ja, den du halt nur mit leichtem Equipment erreichen kannst. Und ein Equipment-Teil, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der nennt sich Flugblei, ja, das heißt, da hast du quasi so eine Art Rucksack, zum Beispiel von so einem Camelback, das kennt man, wo so eine Trinkblase drin ist, ja, und das haben wir eben diese Trinkblase rausgeschmissen und haben diesen Rucksack dabei. Und wenn wir dann ins Wasser gehen, dann füllen wir den mit Steinen. Ja, das heißt, der ist quasi so ein bisschen unser Bleigott, weil wir haben natürlich auch keinen Bock, jetzt irgendwie 4, 5 Kilo Blei mitzuschleppen, damit wir ein bisschen unter Wasser kommen. Und sobald wir wieder aussteigen, schmeißen wir dann diese Steine wieder raus und müssen es nicht mitschleppen. Und so kann ich zum Beispiel auch sagen, hey, eigentlich will ich jetzt gar nicht die Küstenlinie Kroatiens oder von Fruttuoso bis Portofino schnorcheln, sondern ich will einfach mal an diesen einen Bergsee und kann das eben nicht mit Tauchgerät machen, kann das eben mit diesem leichten Gepäck machen und wandere dann vielleicht hoch. Also das ist, im Ursprung war die Idee schon von Bernhard, dass man so, ja, das quasi so ein bisschen das Fortbewegungsverhalten von ziehenden Säugetieren imitiert. Ja, dass man sagt, schaut dir diese Wale an, schaut dir die Delfine an, die gehen so die Küstenlinie entlang, um zu fressen und so weiter. Die sind keine Ahnung, ein Drittel über Wasser, zwei Drittel unter Wasser. Und dieses Flow Diving, das machen wir schon auch, um so ein bisschen Strecke zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Bodensee unterwegs bin oder in der Müritz, ja, dann ist es halt einfach auch so ein Schnorchelwandern, ja, wo du dir quasi die Welt über und unter Wasser ein bisschen anschauen kannst, ne? Und deswegen kann es letztlich für jeden auch was anderes sein, ne?
Ich finde das super, super spannend. Wie sieht denn das aus? Wie fit muss ich denn dafür sein? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, 3 Tage Hardcore Outdoor ohne Pension, sondern wirklich über und unter Wasser.
Ja, also es ist, wir haben, also ich würde schon sagen, man sollte in der Lage sein, auch mit Flossen zu schwimmen. Wir hatten es einmal, da ist jemand, der hat die Flossen angezogen und hat direkt nach 100 Meter extreme Krämpfe bekommen. Ja, dann macht es natürlich, bringt es nichts. Ja. Also ich muss schon in der Lage sein, auch mal eine Weile mit den Flossen quasi zu schnorcheln. Also ich würde sagen, jeder Taucher, jeder Schnorchler kann das gut machen. Es sind gar nicht so diese riesen Strecken. Ich hatte mal ein Projekt 2022, da habe ich quasi mit diesem Sea-Tracking-Setup den Bodensee einmal umschwommen. Und da habe ich jeden Tag 10 Kilometer zurückgelegt. Also du machst so 2 Kilometer in der Stunde und ja, da hast du so 5, 6 Stunden am Tag. Wenn wir jetzt aber und das habe ich 3 Wochen gemacht und dann merkst du es dann irgendwann schon, dass es irgendwie immer die gleiche Muskulatur ist und so. Wenn du jetzt aber so zum Sea-Tracking in Kroatien oder sowas bist, dann haben wir oftmals nur Strecken von 3 Kilometer. Ja? Und wenn du auch extrem langsam unterwegs bist und du machst irgendwie 1 Kilometer in der Stunde, also das ist wirklich kein großes Ding. Also viele starten einfach auch ein bisschen zu schnell, weil sie denken, sie müssen es irgendwie hinter sich bringen. Aber letztlich ist langsamer besser und die Strecken sind nicht so weit, ne? Aber man sollte schon so ja, mit Flossen, auch mit langen Flossen quasi mal eine Stunde oder sowas schwimmen können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn das mit dem Thema Sicherheit aus? Ist das irgendwie arg gefährlich? Weil ich meine, man ist ja dann wirklich ab vom Schuss, wenn man natürlich sich einen Track raussucht, wo man sonst auch mit dem Auto oder wie auch immer nicht hinkommt.
Ja, absolut. Es ist ein großes Thema, natürlich. Und du hast es schon so, dass die Rettung oftmals eben nicht von Land kommen kann. Ja, wenn jetzt irgendwas wäre, es gibt schon auch mal Zwischenfälle. Ja, kann auch mal sein, dass da irgendjemand einer Wand hochklettert und ist runtergefallen. Ja, musste dann. Also hatten wir auch schon einmal in Italien. In dem Fall muss man dann eben zum Beispiel die Wasserrettung rufen und die bringt den Verunfallten dann zum nächsten Hafen, wo dann der Krankenwagen kommt. Tatsächlich hast du auch nicht immer Handyempfang da, wo man unterwegs ist. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel so ein Garmin-Gerät dabei, wo man auch die Möglichkeit hat, einen Notruf abzusetzen. Man hat natürlich Erste-Hilfe-Zeugs dabei und wir schärfen halt den Leuten dann schon auch ein, dass wir jetzt hier draußen wirklich auch ausgesetzt sind, wie du das halt auch beim Bergsteigen oder beim Bergwandern oder sowas hast, ne? Dass du jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten darauf hoffen kannst, dass sich da jetzt irgendjemand rettet. Das heißt, man muss da schon auch ein bisschen innerhalb seiner Limits bleiben. Und man muss dann natürlich vor allem auch das Wetter und so weiter ein bisschen im Blick haben, ne? Und dann eben im Zweifel lieber umdrehen. Ja. Wir machen es meistens so, dass wir eben den ersten Tag bei so einem mehrtägigen Trail in einer Bucht machen, die jetzt nicht so weit von unserem Parkplatz weg ist. Ja. Dass du dann, wenn du merkst, so okay, das funktioniert nicht so richtig, ja, dann könnte man einfach nochmal oftmals auch über Land wieder zurück zum Auto gehen, wenn man merkt, man hat irgendwas vergessen oder wenn man merkt, so oh, fühle mich doch nicht so gut, ja, dann würde das gehen, aber völlig ohne Risiko ist es natürlich nicht, ne? Aber ähnlich wie bei einer Tauchsafari, ja, wo du halt auch in Ägypten, keine Ahnung, nicht immer innerhalb von ein paar Minuten dann eine Rettung oder sowas hast, ne? Aber ansonsten sind wir halt auch wiederum in Erste Hilfe ausgebildet, haben einen Erste-Hilfe-Kasten dabei, haben einen Notruf dabei, also sowas um sowas muss man sich schon Gedanken machen. Auch generell würde ich sagen, machen das auch die Tauchlehrer, ja, dass sie quasi sich auf das Schlechteste oder auf das Schlimmste vorbereiten und nicht so sehr darauf hoffen, dass jetzt alles gut geht, sondern einfach auch gucken, okay, schau mal, hier kommt jetzt eine Wand, hier könnten wir in keiner Weise raus. Ja, das heißt, solche Plätze sollte es nicht so viel geben, ja, sondern schon eher die Plätze, wo du dann jederzeit auch mal das Wasser verlassen kannst. Ja.
Ja,
Manchmal ist es ja
verstehe.
auch nur mental, ja. Also wir machen es meistens so, dass der Bernhard vorne draus geht. Ich bin immer gerne ein bisschen langsam unterwegs. Ich bin dann quasi so der Besenwagen, ja. Dann sind die Sea-Tracker auch immer in diesem Buddy-System unterwegs, ja, das ein bisschen freier interpretiert wird, weil du mit diesen Leinen sonst dir auch zu nahe kommst. Aber wenn jetzt jemand sagt, du, ich will jetzt mal hier runter, Caro, ich will jetzt mal hier runter, ja, dann trifft man sich und packt die zwei Bags zusammen. Der eine geht ein bisschen runter, der andere wartet an der Oberfläche und könnte im Notfall helfen. Und manchmal ist es halt aber auch so, dass der, ja, wenn es dann vielleicht ein bisschen unruhiger wird, manchmal auch mental ein bisschen schwieriger wird, dass du denkst, so um Gottes Willen, ja, jetzt bin ich hier draußen. Und dann ist es schon immer gut, wenn jemand noch da ist und dann nochmal ein bisschen Sicherheit geben kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es macht auch ganz viel aus, wenn man natürlich auch vorher weiß, wo geht man hin, was ist das für eine Route, kann man sich auch vorher angucken und so weiter. Und bespricht man ja bestimmt auch vorher, um dann einfach auch nochmal so diese, ich sag mal, Angst zu nehmen. Oder ist wahrscheinlich einfach gesunder Respekt. Angst ist es wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich einfach gesunder Respekt vor der Sache. Und das ist auch völlig fein. Wie ist denn das? Was hast du denn oder was erlebt man bei so einem Sea-Tracking-Trip, was man normalerweise sonst nicht bei einem normalen Tauchgang erleben würde? Also vielleicht gibt es eine Situation, die dir sehr in Erinnerung geblieben ist oder so, wo du heute noch von zehrst, die du mit uns teilen möchtest.
Ja, also es gibt in jeder Umgebung ganz, ganz viel. Also was ich zum Beispiel bei dieser Bodenseerunde super spannend fand, das war, ich erinnere mich noch, da bin ich in Bodman, das ist quasi das obere Ende vom Bodensee, losgeschwommen morgens und die Sicht war so gut, dass du das untere Ende, so um Bregenz, Lindau und auch Rorschach und so weiter gesehen hast, wo hinten dann auch schon die Alpen echt toll zu sehen waren. Und dann hast du meistens, checkst du, okay, was sind die nächsten 10 Kilometer? Und da siehst du dann irgendwie so einen Kirchturm oder sowas, den du anpeilst und denkst so, okay, das ist so deine Tagesetappe. Und die Idee zum Beispiel für diese Bodenseerunde, die ist während Corona geboren, ja, weil davor war ich ultra viel am Reisen. Kann mich daran erinnern, 2019 war ich die ganze Zeit unterwegs, ja. Konnte es auch gar nicht mehr so richtig verarbeiten. Du warst da in Mauritius mit Walen tauchen, dann warst du auf den Bahamas mit Haien tauchen, dann warst du wieder in Französisch-Polynesien mit Buckelwalen tauchen und. Mexiko mit Mantas und alles in einem Jahr irgendwie.
Wahnsinn.
Und da warst du richtig viel unterwegs und schnell irgendwie in ganz anderen Kulturkreisen, aber auch nie lang genug da, dass du dich da jetzt irgendwie drauf einlassen können. Und der komplette Gegensatz ist eigentlich das, was wir beim Sea-Checking machen. Da bist du am Bodensee, bin ich los und hab das Ende dieser Etappe gesehen und stundenlang, und du denkst, das ist ja gar nicht so weit, ne? Und stundenlang schwimmst du und dieser doofe Kirchturm kommt irgendwie nicht näher. Ja? Also so ein extremer Kontrast, so eine extreme Langsamkeit, die du da hast und rauskommst du dann nachher völlig, völlig leer. Also das ist so, ich dachte eigentlich, dass ich während so einer Tour, die ja auch so Gefühl von Freiheit, super inspirierend und alles ist, ja, dass ich da mit Sicherheit mit 1000 neuen Ideen rauskomme, ja, weil wann hast du schon mal so die Zeit, dass du mal nichts machst, ja, dass du wirklich mal, in dem Fall waren es 20 Tage, wo ich dafür den Bodensee gebraucht habe, dass du da mal 20 Tage entlang schnorchelst und aber es kam eigentlich keine Ideen, ja. Also es war ganz witzig. Aber was halt war, dass du so völlig gechillt. Du hast ja quasi den ganzen Tag Atemübungen gemacht, den ganzen Tag im Wasser bewegt und du warst nachher so extrem ausgeglichen, so dass ich jetzt heute noch, wenn ich irgendwie merke, oh, ich bin irgendwie nicht gut drauf, ja, dann gehe ich einfach in den See hier rund um Freiburg, zum Beispiel in den Opfingersee oder fahre hoch an den Schluchsee und schwimme einfach mal 2, 3 Stunden und danach ist irgendwie alles wieder eingenordet, weißt du so? Also das ist auf jeden Fall so ein Gefühl. Dann natürlich dieses, ja, ich muss sagen, so die spektakulären Sachen, was jetzt so Unterwasserwelt angeht, kann ich mich weniger jetzt dran erinnern. Weißt du, dass du da jetzt irgendwie mit Walen oder sowas wie in anderen Gegenden unterwegs bist. Aber was du halt dort hast, es gibt so diesen Begriff, der nennt sich ozeanische Selbstentgrenzung. Ja, das bedeutet dieses Gefühl, dass du dich quasi auflöst. Ja? Das hast du manchmal beim Apnoe-Tauchen in der Statik, ja, wenn du quasi im Wasser liegst und du gar nicht mehr merkst, wo höre ich auf, wo fängt das Wasser an. Ja? Du hast quasi so eine Art Einheitsgefühl. Und sowas kann dir auch im Ozean passieren, wenn du ganz weit draußen bist. Ja? Und du siehst vielleicht kein Land. Du machst zum Beispiel so einen Offshore-Trail, bist irgendwo draußen und hast so das Gefühl, boah, jetzt bin ich irgendwie eins, ja, du bist so in diesem Blau unten. Blau soll ja auch so eine Farbe der Meditation sein. Und hast so das Gefühl, du löst dich da auf. Das ist schon ein abgefahrenes Gefühl. Und das passiert eben manchmal, wenn du sehr lange im Ozean bist, sehr weit draußen ist, nimmer so diese Referenzen des Grundes und so weiter hast. Das kann manchmal auch so ein bisschen scary sein, aber meistens ist es echt ein krasses Gefühl, ja. Und ja, und so dieses Gefühl, dass du auch so eine Zufriedenheit hast, wenn du abends in deinen Schlafsack schlüpfst und du merkst so, hey, ich habe jetzt irgendwie, klar, du hast natürlich trotzdem ein Handy dabei, aber das hast du meistens aus, weil du könntest ja für einen Notfall brauchen oder du machst mit dem ein paar Bilder, aber ansonsten bleibt es aus. Du schaust jetzt noch nicht noch Instagram oder sonst was, ja. Du hast auch nicht irgendwie noch abends ein Bier, weil dafür ist kein Platz, ja. Du merkst eigentlich, hey, ich brauche gar nicht viel, um wirklich glücklich zu sein und ausgeglichen zu sein. Und das ist so ein Gefühl, das du eben da beim Sea-Tracking spürst. Ne? Dazu natürlich dieses in der Natur sein, sich dort wohlfühlen. Das ist eigentlich so für mich dieses Besondere dran. Ja? Oder es sind jetzt ein paar Sachen, die besonders waren, die du jetzt vielleicht so nicht so richtig spürst. Aber das ist wirklich toll, ja.
Ich glaube auch, das, was du beschreibst, ist ja auch wirklich so dieses Reconnecting mit der Natur, dieses Einswerden, dieses mal abgeschottet sein von dieser ständigen Erreichbarkeit, einfach mal im Sein zu sein, ist es
Ja.
wahrscheinlich. Und ich denke, dass das was ist, was du zwar vielleicht kurzfristig bei so einem normalen Tauchgang irgendwie hast, aber vielleicht auch nicht, weil du dann mit Geräten und sonst irgendwas ja dann trotzdem irgendwie so ein bisschen beschäftigt bist, sagen wir es mal so.
Ja.
Und wenn du aber dann wirklich mal ein paar Tage da wirklich nonstop in der Natur unterwegs bist, das ist ja auch, ich sag mal, energetisch wirklich was ganz, ganz anderes, auch mal diesen vielleicht auch Stadtlärm allein nicht mehr zu haben oder so, sondern erstmal auch eine
Absolut.
komplett andere Geräuschkulisse. Also ich glaube, das sind dann wirklich so Situationen oder so Momente, wo man so denkt, so, schön, also runterkommen und durchatmen, ne?
Absolut, absolut. Wir haben, also meistens merkst du es ja, kannst du es ja gar nicht so ergründen, warum du dich jetzt gerade so gut fühlst, aber ich finde, es wird manchmal dann mit dem Kontrast ganz gut klar, ich erinnere mich an einen Trail, da sind wir von Rapallo nach San Fruttuoso im Anfang November, war aber echt das Meer noch schön warm und wir sind so diese Küste runter und sind dann nach ein paar Tagen in Portofino quasi eingelaufen und wir waren halt irgendwie ein paar Jungs und die ganze Zeit ziemlich alleine, ziemlich ruhig das Ganze. Und dann kommst du nach Portofino und das ist voll der Zirkus, gell? Und dann kriegst du erstmal ein bisschen völlig geflasht, ja, weil du denkst, oh Gott, was sind das alles? Tausende Leute und, ja. Wobei es wahrscheinlich im Vergleich zu Portofino im Sommer total leer war, aber da war richtig Action. Und dann merkst du eigentlich, ja, so Scheiße, jetzt sind wir wieder da, ja. Jetzt ist der
Ist der Spaß vorbei, ja, genau.
Spaß vorbei, ja, genau.
Ach ja, spannend, ja, kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Hundertprozentig. Wahnsinn. Nick, was ist denn, wenn gerade jemand diese Folge hört und sagt, ey, das, was der Nick jetzt hier erzählt hat, das interessiert mich so sehr und ich möchte es unbedingt mal, ich möchte erstmal mehr davon erfahren und vielleicht möchte ich sowas auch mal mitmachen. Wo kann man dich denn erreichen?
Ja, am besten auf meine Webseite nicklinder.com. Vielleicht können wir die noch connecten unten.
Selbstverständlich.
Genau, Da findet man eigentlich immer sehr aktuell die Trails. Also jetzt sind wir ja schon fast am Ende der Saison. Jetzt sind noch im September sind noch Trails, genau. Und dann mache ich auch Open Water Swim Kurse und. Also vieles von dem, was man da brauchen kann, findet man da. Kann man auch die Taschen, kann man auf der Webseite sich mal anschauen. Ansonsten immer auch eine Mail schreiben, weil ich habe auch immer so ein Fundus an Leuten, die sagen so, Nick, jetzt wünschen wir uns mal wieder eine Tagestour. Das mache ich auch immer gerne, dass man quasi mal sagt, okay, wir treffen uns mal an einem Samstag hier in Freiburg, wandern an den See, schnorcheln durch den See, dann lernt man das Ganze mal so ein bisschen kennen und kann leichter einschätzen, ob man dann vielleicht auch mal 3 Tage mit an den Bodensee kommt. Oder ob man dann gleich sagt, hey, ich komme mal mit nach Kroatien oder. Also einfach auf die Webseite gehen und ansonsten schreiben, wenn man da Interesse hat, wie kann man da starten? Also da gibt es auf jeden Fall tolle Wege, ohne dass man jetzt gleich irgendwie 3 Tage oder 4 Tage dann in Kroatien loslegen muss. Wobei auch das wirklich einige machen und glaube ich, es hat so gut wie keiner bereut, das mitzumachen. Ja, also es wird nichts, es ist keine krasse körperliche Performance, die man da machen muss. Ja.
Ja, sehr schön. Also ihr habt es gehört, selbstverständlich werden wir wie immer Nick seine Kontaktdaten hier in den Shownotes verlinken, seine Website, auch seine Social-Media-Kanäle, alles, was Nick hat. Und dann seid ihr mit einem Klick direkt bei ihm und könnt ihn einfach mal mit Fragen löchern. Und falls du diese Folge gerade auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox ist alles verlinkt und du bist mit einem Klick direkt bei Nick. Nick, ich danke dir, danke für deine Zeit, danke für dieses tolle Thema und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ganz bald mal auf so einem Sea-Tracking-Trip.
Würde mich freuen. Dankeschön für die Einladung.